Johannes Evangelium Kapitel 3. Ich möchte mit euch heute nicht diesen ganzen Abschnitt lesen, sondern nur bis Vers 10 oder vielleicht noch Vers 11. Also Johannes Kapitel 3 von 1 bis Vers 11. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus. Ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wer aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Das ist der Text, den wir für heute vor uns haben, und ich würde bitten, dass vielleicht zwei oder drei nochmal kurz, ganz besonders auch für dieses Wort beten, in dem Sinn, dass Gott unsere Herzen öffnet für dieses Wort. Dass Gott mir Gnade gibt, auch dieses Wort richtig weiterzugeben. In seiner Absicht, das, was hier steht. Wenn jemand sich beteiligen möchte, bitte, in kurzen Gebeten. Ja, lieber Vater, noch mehr wie sonst wird durch diesen Text uns bewusst, wie abhängig wir von dir sind. Herr, und darum bitten wir dich um deine Gnade. Wir bitten dich um offene Augen. Herr, wir bitten dich, dass du den Boden unseres Herzens vorbereitest. Dass dein Wort auf einen Boden fällt, der vielfältig Frucht trägt zu deiner Ehre. Herr, und jetzt freuen wir uns, in dein Wort uns hineinzugraben. Gelobt seist du, Herr. Amen. Also, ich muss sagen, ich freue mich trotzdem, wie Andreas im Gebet erwähnt hatte, ich die ganze Woche krank war und große Schwierigkeiten hatte, mit euch zusammen in diesen Text hineinzugehen. Wir haben letzte Mal angefangen und den Zusammenhang aufgezeigt, der da ist zwischen dem zweiten Kapitel und hier dem dritten Kapitel. Das zweite Kapitel endet damit, dass da Menschen sind, die aufgrund der Zeichen und Wunder sich an Jesus wenden. Die, wie es heißt, glauben, aber ihr Glaube wird nicht erwidert mit der Reaktion Jesu. In diesen Versen haben wir ein Wortspiel vom Griechischen, im Deutschen ist es nicht so klar, dass die Menge, sie kommt und sie glaubt an Jesus, aber Jesus glaubt nicht an sie. Warum? Weil er ihre Herzen kennt. Und jetzt in diesem Kapitel wird eine Person aus dieser Menge, die wegen Zeichen und Wundern zu Jesus kommen und glauben, wird eine Person rausgeholt und aufgezeigt. Und diese eine Person, um die handelt sich hier, es ist Nikodemus. Es ist ein Pharisäer. Es ist nicht nur einfach einer von den Obersten, sondern es ist ein Pharisäer, und zwar nicht der Sadduzäer, sondern Pharisäer, der an die ganze Schrift glaubte, der an die Auferstehung glaubte, der an die Engel und Geister glaubte, der eigentlich ein treuer Folger des Gesetzes, Nachfolger des Gesetzes war, dieser Nikodemus, der einer von den 70 war, also einer von den Obersten bedeutet einer vom Synedrium, einer von den 70 leitenden Führern. Dieser Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus und er anerkennt ihn. In Vers 2, da kam dieser Nikodemus, kommt bei Nacht zu Jesus im Schutz der Dunkelheit und spricht Jesus mit Rabbi an. Das ist der Titel, den Nikodemus immer gehört hat. Denn als Lehrer Israels kannte er das. Er wurde so angesprochen, Rabbi, Rabbi. Und jetzt sieht er bei Jesus, hier ist einer, der ist größer wie ich. Warum? Er muss anerkennen, er macht Zeichen und Wunder, ich nicht. Soweit wir die Schrift lesen und in den Bereichen der Schrift, haben wir schon seit Jahrhunderten keine Zeichen und Wunder, die Nikodemus sehen konnte. Weder er hat ein Zeichen und Wunder getan, noch hat er eins gesehen, noch wurden vor ihm Zeichen und Wunder getan. Und hier ist einer, ein Lehrer, ein Rabbi. Und das ist herausfordernd für Nikodemus. Er traut sich aber nicht, ich nehme an, bei Tag zu kommen. Der Text sagt es uns nicht. Vielleicht war er verhindert in seine Lehrtätigkeit, wissen wir alles nicht. Aber er kommt in der Nacht und er anerkennt Jesus als ein Lehrer von Gott, als einer, der von oben kommt. Und er gibt auch zu, Jesus, ich bin nicht der Einzige, der das glaubt, sondern er sagt, wir wissen, wir sehen das. Und jetzt kommen wir zu einem Text, zu der Antwort Jesu. Und in dieser Antwort Jesu sehen wir viele Ecksteine, viele Grundsteine, viele Fundamente, die hier gelegt werden. Ich möchte einige nur ganz oberflächlich und kurz erwähnen und dann in das wichtigste Thema mit euch zusammen hineingehen. Also diese Verse 1 bis 11 sehen wir eigentlich die Offenbarung Gottes. Also unter ein größeres Thema könnten wir das stellen. Hier wird Gott offenbart. Hier wird Jesus offenbart. Und als erstes offenbart Jesus durch seine Antwort seine Gottheit. Und zwar, er sieht in das Herz des Nikodemus. Nikodemus kommt zu ihm, wie wir lesen, und anerkennt ihn nur als Lehrer von Gott. Und Jesus, er bedankt sich nicht dafür, also der Text sagt es uns nicht, sondern er geht direkt auf eine Sache ein. Und so wie Nikodemus reagiert, sehen wir, dass Jesus genau das getroffen hat, was Nikodemus beschäftigt hat. Und wir sehen die Gottheit Jesu. Nur Gott allein kann in das Herz des Menschen sehen und deine Gedanken sehen, das, was in deinem Herzen ist. Und das ist, was der Text offenbart. Als allererstes sehen wir, wer dieser Jesus wirklich ist. Dieser Jesus, mit dem wir es zu tun haben in diesem Text, ist Gott, der Allmächtige, der in das Herz hineinsieht des Nikodemus. Genauso wie Markus im Markus Kapitel 2 seine Geschichte anfängt, die Gottheit Jesu darzustellen, wo der Lahme zu Jesus gebracht wird. Ihr wisst, Jesus befindet sich in Markus Kapitel 2 in einem Haus, gefüllt mit Menschen, von innen und außen. Und es sollte, oder Menschen wollten einen Gelähmten zu ihm bringen und es war unmöglich und sie decken das Dach auf und bringen diesen Gelähmten rein. Und in dieser Geschichte offenbart uns auch Markus, dass Jesus dem die Sünden vergibt und sich Leute darüber aufregen. Und da sieht Jesus in die Herzen der Menschen hinein. Also das ist das Gleiche, was uns Markus offenbart. Jesus ist Gott. Er sieht in das Herz des Menschen. Und das ist, was wir hier sehen. Jesus sieht in das Herz des Nikodemus. er offenbart seine Gottheit. Das andere, wir sehen und können ein Gespräch beobachten, ein theologisches Gespräch. Warum? Wir haben diesen Text durchgelesen in weniger als 3 Minuten. Ich glaube nicht, ich weiß, hier könnt ihr sagen, ja, das ist Spekulation, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Nikodemus nicht für 3 Minuten in der Nacht zu Jesus kam und dass das Gespräch in sich in 3 Minuten erledigt hat und Nikodemus gegangen ist. Warum? Erstmal auch so, wie der Text hier beschrieben wird, wie uns das Gespräch beschrieben wird. Es wird uns nicht eine direkte Rede beschrieben, sondern ist euch aufgefallen, wie hier geredet wird? Alles in der dritten Person. Also findet hier ein theologisches Gespräch statt. Guckt mal in Vers 3. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird. Jesus sagt nicht, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Obwohl das offensichtlich ist und wir das auch so ansprechen können. Aber der Text gibt uns das allgemein weiter in der dritten Person. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist. Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Vers 7. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Vers 11. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Also wir sehen, dass Nikodemus und Jesus, diese 2 Rabbiner, der eine ein Rabbi von Gott gesandt, der Gott ist, und ein menschlicher Rabbi, die gehen hier ins Gespräch und Jesus klärt hier göttliche Rede auf. Dann sehen wir in diesem Text die Wichtigkeit dieses Textes. Und zwar 6-mal in diesem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben, wiederholt Jesus wahrlich, 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 wahrlich. Also Amen, Amen, so sei es, das ist so sicher, das ist so fest. Und dadurch sehen wir die Wichtigkeit dieses Abschnittes. Darauf möchte ich aber auch erstmal nur so weit eingehen. Und dann zu unserer Botschaft. Und zwar, wir sehen hier etwas, was einen jeden Menschen herausfordert. Und ich habe das auch so bezeichnet, die herausfordernde Botschaft Jesus. Das ist, womit wir konfrontiert werden. Und niemand wird kalt gelassen. Diese Botschaft Jesu, wenn wir sie verstehen, wird uns herausfordern. Aber richtig herausfordern. Und was ist es, was herausfordert? Was ist diese Botschaft, die so wichtig ist, die Jesus hier bringt? Die Botschaft, die herausfordert in diesem ersten Teil, ist das souveräne Handeln Gottes im Heil. In den nächsten Versen, ab Vers 11, werden wir sehen, die menschliche Verantwortung im Heil. Aber in dieser Botschaft geht Jesus darauf ein und wir werden herausgefordert mit der Souveränität Gottes. Also gehen wir zum Text. Ich möchte dazu erstmal einfach nur Begriffe erklären. Jesus sagt hier, Vers 3, Jesus antwortete zu ihm und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus stellt hier einen Absolutheitsanspruch. Kinder, ein Absolutheitsanspruch ist eine Aussage einer autoritativen Person, also eine Person, die Autorität hat, die das Sagen hat, wie ein König, der bestimmt, sagt, wo es lang geht und dass es keine andere Optionen gibt. Es wird ein Gesetz herausgelassen. Wenn ihr euch zurückerinnert, zum Beispiel ein Vergleich wie das Gesetz an die Meder und Perser von Darius. Es wurde ein Gesetz herausgelassen, an dem niemand im Land vorbeikam. Das Gesetz war, du darfst bei keinem anderen etwas bitten als nur beim König. Das hatte einen Absolutheitsanspruch und du konntest da nicht wählen. Dieser König hat es eingesetzt und hier ist der König aller Könige, hier ist Jesus, hier ist Gott, Mensch, der da ist und er setzt eine Botschaft fest und sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Also die Wichtigkeit dieser neuen Geburt übersteigt alles. Und trotzdem ist es so verwunderlich, dass so viel Missverständnis in der evangelikalen Welt über diesen Begriff ist. Wenn man heute durch die Reihen gehen würde, wenn du heute durch die Christenheit gehen würdest mit einem Mikrofon und vor die Nase halten und sagen, okay, bist du wiedergeboren? Was würde für eine Antwort kommen? Wahrscheinlich, ich denke ja. Oder was meinst du damit? Wir werden es gleich sehen. Und ich denke, dass ich da wirklich Sachen anspreche, die uns bekannt sind. Wie oft habt ihr Predigten über die Wiedergeburt, über die Neugeburt gehört? Wie viele Bücher wurden darüber geschrieben? Und wir werden gleich sehen, wenn wir durch den Text gehen, wie daneben manches im Verständnis liegt. Und um das zu verstehen, möchte ich als erstes die Begriffe nehmen, von denen Jesus spricht. Also, um es klar zu machen, um es zu verstehen, diese wichtige Botschaft, du musst von Neuem geboren werden, möchte ich erstmal aufzeigen, von was Jesus überhaupt redet, dass wir uns dort im Klaren sind, anhand des Wortes Gottes. Also, wir lesen in unserer Bibel oder in der Schlachterübersetzung, du musst von Neuem geboren werden. Dieses von Neuem geboren werden, wenn du eine andere Bibel hast, so kann bei dir drinstehen, du musst von oben geboren werden. Es bedeutet wirklich beides. Und ich gebe euch ein paar Beispiele dazu. Wie zum Beispiel in Johannes Kapitel 3, Vers 30 wird es uns deutlich, dieses Wort von Neuem bedeutet auch von oben. Johannes spricht hier im Kapitel, also im gleichen Kapitel, ein bisschen weiter. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, und er spricht von Jesus, dieser Jesus, er kommt von oben. Das ist das gleiche Wort, wie Jesus hier gebraucht, du musst von Neuem geboren werden. Hier gebraucht Johannes es und sagt, Jesus, er kommt von oben. Der von oben kommt, ist über allen, und so weiter. Dann, wo Jesus vor Pilatus steht, sagt Jesus, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben würde. Also von Neuem ist wirklich ein, ja, ich würde sagen, fast misslungener Begriff, aber es würde an die Quelle reichen, von Neuem, von oben, von Gott. Aber es wird im Neuen Testament auch öfters gebraucht wie von Neuem. Deswegen wurde das hier auch so verwendet. Ich würde aber sagen, es ist vorzüglicher, hier das bei dem zu lassen, dass ihr von oben geboren werden müsst. Aber zum Beispiel in Lukas Kapitel 1, Vers 3 geht es um einen Anfang. Lukas Kapitel 1, Vers 3. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflicher Theophilus. Also hier schreibt Lukas, warum er, oder schreibt zu Theophilus, es geht um das Lukas-Evangelium, und er sagt, ich habe genau nachgeforscht, meine Quellen sind sicher. Das, was ich dir sage, lieber Theophilus, ich bin an die Anfänge gegangen. Also ich bin zu den Anfängen gegangen. Paulus, wo er vor Agrippa steht, sagt in Apostelgeschichte 26, Vers 5, sie kennen mich von der ersten Zeit an. Es geht um die Juden, die ihn konfrontieren. Und Paulus in seiner Verteidigung sagt, hört mal zu, wenn sie die Wahrheit reden würden, denn sie kennen mich von Anfang an, also hier würde es nicht passen, sie kennen mich von oben an, ja, sondern von Anfang an. Und deswegen haben wir das Wort von Neuem. Ich würde aber sagen, in diesem Kontext passt es besser, dass es bleiben würde, dass ihr von oben geboren werden müsst. Denn wir gehen zum nächsten Begriff. Und zwar das Geborenwerden. Es ist durch die Schrift hindurch ein Ausdruck der Zeugung, was ausschließlich und ausdrücklich auf der Seite des Mannes ist. Wie zum Beispiel Matthäus Kapitel 1, Vers 2, wo das ganze Geschlechtsregister erwähnt wird. Da heißt es, Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob und so weiter und so fort. Es geht um den Akt der Zeugung. Wer von oben gezeugt ist, würde der Text lauten. Das ist, womit Jesus Nikodemus konfrontiert. Oder bei der Auferstehung Jesu selbst, in Apostelgeschichte 13, Vers 33, heißt es, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, also hier wird der Psalm 2 zitiert, über Jesus. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hier spricht Jesus, hier spricht Gott über seinen Sohn, wo er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja, diese Auferweckung Jesu bezeichnet Gott, dass Gott ihn gezeugt hat. Gott hat ihn geboren. Ja, hier ist ein Neuanfang. In Lukas Kapitel 1, Vers 57 ist aber der gleiche Begriff nicht für eine Zeugung, was ein Akt des Mannes ist, sondern spricht von einer Geburt. Und zwar Lukas 1, Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Genauso in Johannes 9, Vers 2, hier sind die Jünger unterwegs mit Jesus in diesem Abschnitt und sie stehen vor diesem Blindgeborenen und sie konfrontieren Jesus und sagen, Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also es geht um, Akt der Frau, kann man in diesem Sinn vielleicht auch sagen. Also es geht darum, es geht um eine Zeugung von oben. Es geht um eine Geburt von oben. Das ist, was dieser Begriff bedeutet. Das ist, womit Jesus Nikodemus konfrontiert. Dieser Mann fällt nicht aus allen Wolken. Dieser Mann, er versteht, dass Jesus tatsächlich von einer Geburt spricht. Das ist, was er versteht. Er versteht nicht die Tiefe dessen und er versteht nicht, wie das geschehen kann. Denn seine Reaktion ist, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Ihr merkt, dass Nikodemus sehr gut versteht, dass Jesus von einer natürlichen Zeugung und Geburt spricht. Also von etwas, was Nikodemus kennt. Aber er versteht nicht wie. Und darauf sind wir letzte Mal eingegangen. Jesus erklärt hier, wisst ihr, wenn ihr in einem Gespräch jemanden eine schwierige Botschaft weitergibt und er sie nicht begreift, wenn ihr ein Rätsel jemanden aufgibt und er steht dort und kratzt am Kopf und sagt, was könnte das sein? Was ist die Reaktion? Was macht ihr? Oder wonach fragt er? Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? Also ein Hinweis, so ein Gedankenanstoß. Und genau das macht Jesus. Auf die Reaktion des Nikodemus gibt Jesus ihm einen Gedankenanstoß. Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich eingehen. Er erklärt diese Zeugung von oben, die Geburt von oben, gibt er nochmal so einen Schub und sagt, okay, das ist von Wasser und Geist. Lieben, ich werde auf die Wiedergeburt nächstes Mal eingehen und auf die Wichtigkeit und Größe und die was es umfasst und so weiter. Ich möchte heute nur Begriffserklärungen machen, damit wir wirklich diesen Text verstehen und die Herausforderung, vor die wir hier gestellt werden. und das souveräne Handeln Gottes im Heil. Also, Jesus gibt ihm diesen Denkanstoß. Wie viel wird über diese Dinge spekuliert, was es alles bedeutet? Wir haben in der Geschichte oder durch den Lauf der Geschichte zwei große Spekulationen, also Spekulationstheorien, die man hier hineinflechtet. Ich bitte schon im Vorher um Verzeihung, wenn einer von euch sich sehr gleich gekratzt fühlt, weil er diese vertritt. Ich möchte aber mit euch wirklich auf diese Aussagen eingehen und was die Schrift sagt. Nicht, was ich denke oder was du denkst. Es interessiert uns, was Gott denkt und was er hier sagt. Also, eine sehr große, groß vertretene Theorie, diese aus Wasser und Geist. Man möchte das hier erklären. Es geht um die Wiedergeburt. Das ist wichtig. Also aus Wasser und Geist. Aus Wasser, das bedeutet die Wassertaufe. Also wenn ihr gläubig geworden seid, so müsst ihr unbedingt in Wasser getauft werden. Nicht spricht dagegen, aber bitte nicht in diesem Text. Nicht in diesem Text. Hat nichts mit der Wassertaufe zu tun, dass du vom Wasser, also unter Wasser getauft, eingetaucht werden muss, aus Wasser und Geist, ist ein Denkanstoß des Verständnisses, wie werde ich von oben gezeugt, wie werde ich von oben geboren, wie werde ich von Gott geboren. Darum geht es, nicht was du mitbringen kannst. Also, ich werde auch gar nicht weiter darauf eingehen, was ihre Argumente sind und so und was dagegen und dafür spricht. Das nächste ist die menschliche Geburt. Du musst als Mensch geboren werden. Seht ihr Jesus? Er steht mit einem gehobenen Finger vor Nikodemus und sagt: Nikodemus, wenn du von oben gezeugt werden musst, also willst, dann musst du erstmal Mensch sein. Ja, du kannst nicht in den Himmel kommen, wenn du nicht erstmal Mensch bist. Du musst erstmal eine Person sein. Ihr Lieben, das ist kein Biologieunterricht. Das ist die Lehre, die Heilslehre Gottes. Und es gibt vieles, worauf diese Leute gründen. Ich möchte nur wieder auf den Text verweisen und wir werden es gleich selber sehen. Ein bisschen weiter in Vers 6 sagt Jesus, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Jesus sagt nicht, was aus dem Wasser geboren ist. Das Argument dieser Leute ist ja, okay, das hat jetzt nicht mit der Wassergeburt zu tun, sondern dass der Mensch im Wasser ist und die Fruchtblase platzt und deswegen hat das etwas mit Wasser zu tun und er wird geboren. Ihr Lieben, die Schrift kennt so etwas nicht, die Schrift spricht davon nicht, noch in der jüdischen Kultur wussten sie irgendetwas davon, von der Fruchtblase, die geplatzt ist und dann ist er sozusagen geboren aus dem Wasser heraus und deswegen musst du so geboren werden. Pech für den, der nicht ist. Ihr Lieben, Jesus sagt, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Jesus bezeichnet es, wenn du Schwierigkeiten damit hast, das ist, wie die Schrift es bezeichnet. Ja, es geht um eine fleischliche Geburt. Wenn Jesus das meinen würde, dann würde er durch die ganze Bibel hindurch diesen Begriff verwenden, der durch die ganze Bibel hindurch verwendet wird. Du musst geboren werden aus Fleisch und aus Geist. Dann kannst du neu geboren werden. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um eine Zeugung von oben, Wasser und Geist. So wie Jesus mit Nikodemus spricht, sehen wir aus dem Text, dass Jesus ihn ankreidet. Nikodemus, das müsstest du eigentlich verstehen. Ich rede in deiner Sprache, Nikodemus. Was war der Fachbereich des Nikodemus? Kinder, wisst ihr das? Wo kannte er sich bestens aus? In der Schrift. Leute, in Vers 10 wird er nicht als Lehrer Israels bezeichnet, sondern als der Lehrer Israels. Also er war nicht nur ein Lehrer, sondern er war mit einem bestimmenden Artikel Lehrer in Israel. Das heißt, die anderen Lehrer haben auf ihn hochgeguckt. Und solche Leute, wissen wir aus der Geschichte, kannten den größten Teil der Schrift auswendig. Nikodemus war zu Hause in der Schrift. Und deswegen seht, was Jesus ihm sagt in Vers 10 erstmal: Du bist ein Lehrer in Israel und weißt es nicht. Also du bist der Lehrer in Israel und weißt es nicht. Und Vers 9, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen rede? Nikodemus, das sind Dinge, die Gott offenbart hat. Ich rede jetzt nicht von neuen Offenbarungen, sondern ich rede von Dingen, die Gott offenbart hat. Das ist in der Schrift deutlich gemacht. Nikodemus, du als Lehrer Israels müsstest es wissen. Und ich nehme mir die Freiheit, dadurch, dass ich weiß, dass dieses Gespräch nicht 3 Minuten gedauert hat, sondern ein theologisches Gespräch war, eine Erklärung, dass Jesus viel mehr gesagt hat und das auch wahrscheinlich näher erklärt hat. Aber ich möchte mit euch hingehen zum Alten Testament, wo Gott diese Neugeburt erklärt. Ihr Lieben, es ist etwas, was wir gleich durch die Schriften, also das Alten Testament, sehen werden, dass ein Mensch von oben geboren wird, genauso, also das souveräne Handeln Gottes in diesem, wie bei einer natürlichen Geburt. Hat jemand von euch mal ein Buch gesehen oder ist vielleicht dabei zu schreiben? An die, die noch nicht geboren sind, schreibe ich, wie man geboren wird oder wie man geboren werden kann. Ja, so etwas gibt es nicht. Niemand fügt zu seiner Geburt etwas hinzu, noch zu seiner Zeugung. Und das ist, was Jesus hier Nikodemus deutlich macht. Ich rede von einer Geburt, die nichts mit dir zu tun hat, mit dem, was du tun kannst, sondern ich rede von dem, was Gott tut. Jeder Mensch wird geboren und zu seiner Geburt hat er nichts beigetragen, noch zu dem, dass er geboren werden wollte, ja, sondern er wurde geboren, weil Gott darüber entschieden hat, bei seiner natürlichen Geburt und auch bei seiner geistlichen Geburt. Und das werden wir gleich sehen. Auch die Erklärung Wasser und Geist. Wir gehen zu Hesekiel, Kapitel 36. Hesekiel 36, und wir lesen diesen Abschnitt von 23 bis 32. Wenn du die Freimütigkeit hast und einen Bleistift besitzt, dann kreide das in deiner Bibel an, wie Gott es in diesem Text 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-mal hinweist, es das, was geschieht, geschieht aufgrund meines göttlichen Wollens. Und dann erst Vers 31. Aber wir lesen den Text. Habt einfach Acht darauf, wie Gott es hier sagt. Hesekiel 36 von Vers 23. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich Jahwe bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprenkeln. Ihr Lieben, das ist Wasser und Geist, der Eingriff Gottes. Und ich will reines Wasser über euch sprenkeln und ihr werdet rein sein. Ich werde mir jetzt nicht die Zeit nehmen, um mit euch durch die sonst Schrift durchgehen, wo die oder wo das Wasser, das Symbol der Reinheit, durch die ganze Schrift hindurch aufgezeigt wird. Also, ich lasse es einfach nur bei diesem Text. Nochmal Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprenkeln, und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten. Und ich will den Korn rufen und das Vermehren und keine Hungersnot mehr über euch kommen lassen. Ich will auch die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. Und jetzt, und erst jetzt, dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünde und wegen eurer Gräuel. Ihr Lieben, erst kommt die Neugeburt. Erst kommt das neue Herz. Erst kommt die Reinigung Gottes durch das Wasser. Also das Wasser wird auch erklärt. Wasser ist ein Bild für Reinigung. Wir werden gereinigt, ja, durch das Blut Jesu. Erst wo wir gereinigt werden, erst wo Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt, erst wo er bewirkt, dass Kinder Gottes so leben. Warum? Weil eine neue Schöpfung geschaffen hat. Dann erst kommt Buße. Es gibt keine Buße bei einem toten Menschen. Das werden wir gleich auch im Text sehen. Also, nur aus dieser einzigsten Stelle heraus sehen wir, dass wenn Jesus davon spricht, ihr müsst von oben gezeugt werden, von Wasser und Geist, weist er hin, ihr müsst von Gott gereinigt werden. Es muss ein neuer Mensch geschaffen werden. Genauso wie bei der Geburt ein neuer Mensch hervorkommt, bei der Zeugung ein neuer Mensch gezeugt wird. So macht es Jesus deutlich. Nikodemus, das ist nicht, was du tust, sondern was an dir getan wird. Die Neugeburt nimmt alles aus der Hand des Nikodemus raus. Und das ist, wo Nikodemus verblüfft war. Das ist, was ihn auf einmal aufschrecken lässt. Dass Jesus es deutlich macht, du musst von oben geboren werden. Ich gehe nicht auf die Stellen aus Hesekiel 11 darauf ein. Noch etwas möchte ich sagen. Vielleicht sagst du, Moment mal, dieser Text handelt ja über den zweiten Bund von Israel. Wie kannst du diesen Text hier verwenden? Dieser zweite Bund mit Israel ist genau der gleiche Bund, der im Hebräerbrief Kapitel 8 erklärt wird, in den Bund Kinder Gottes hineingestellt werden, wo wir neu gemacht werden, wo ein neues Herz eingepflanzt wird. Ich möchte aber noch eine Stelle lesen, und zwar nur aus Jeremia. Ich lasse auch Jeremia 31, Vers 31 aus. Jeremia 32, 38. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein, und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Das ist das souveräne Handeln Gottes. Der neue Mensch hat einen Zweck, einen Grund. Auch darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Interessiert es dich? Komm bitte nächstes Mal wieder. Also, was sehen wir hier? Durch die Erklärung Jesu, dass er alles aus der Hand dieses Mannes nimmt und sagt, das ist etwas, was an dir geschieht und nicht, was du nehmen kannst, lehrt Jesus nicht nur das souveräne Handeln Gottes, sondern er lehrt die totale Verdorbenheit des Menschen. Ich möchte kurz Nikodemus nochmal vor euch zu führen. Er war ein Pharisäer. Er glaubte an die ganze Schrift, nicht so wie die Sadduzäer. Wenn ihr an die Worte des Paulus denkt im Philipperbrief Kapitel 3, dann macht er es deutlich, dass er in der peinlichsten Genauigkeit die Gesetze Gottes gehalten hat. Und so können wir von Nikodemus ausgehen, dass Nikodemus ein Mann war, der auf dieser religiösen Leiter oben stand, der das Gesetz Gottes in allem befolgt hat, der sein Leben darauf gesetzt hat, das Wort zu studieren und es peinlichst genau zu halten. Sie fasteten zweimal in der Woche. Sie gaben den Zehnten so genau, dass sie sogar die Körnchen gezählt haben, um ja nicht verkehrt zu handeln, um es genau abzugeben. Und diese Person, die... Ich habe letztes Mal gesagt, Nikodemus war so wie der Papst von heute. Also ich habe Nikodemus Unrecht getan. Nikodemus war ein wirklich gottesfürchtiger Mann in seinem Verständnis. Ja, Jesus entlarvt die Pharisäer und Schriftgelehrten als Heuchler. Warum? Weil sie wissen müssten, dass sie das Gesetz Gottes in Wirklichkeit nicht halten. Aber in seinem Verständnis müssen wir Nikodemus einreihen, untadelig. Nach dem Gesetz, wie Paulus es sagt, untadelig. Und dieser Mann, der alles, was in seiner Hand war, gemacht hat, um in das Himmelreich zu kommen, zu diesem Mann sagt Jesus, du kannst es nicht sehen. Du wirst es nicht sehen. Also du wirst nicht ins Himmelreich hineinkommen, es sei denn, dass du von oben geboren wirst. Also, stellt euch vor, nehmen wir einen Handwerker, einen guten Handwerker. Er hat ein Haus gebaut. Er hat es gut gebaut. Er hat darauf geachtet. Er hat immer wieder gebaut. Es ist sozusagen sein Lebenswerk. Und nun ist in seinem Land ein größerer Handwerker aufgestanden, ein Profi, ein Star. Und er hat die Beziehung zu ihm. Er hat die Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Und er holt ihn zu sich ins Haus und führt ihn rum und sagt, und was hältst du davon? Was hältst du von diesem Möbelstück? Was hältst du von diesem eingebauten Teil? Was hältst du hier von der Konstruktion? Und so weiter und so fort. Und am Ende sagt dieser Star, Bruchbude, abreißen. Wisst ihr, was in den Gefühlen dieser Person durchgeht? Habt ihr euch mal, ihr Erwachsenen, ihr habt euch bestimmt mal irgendwo beworben. Jetzt kommt ihr zu dem Chef mit euren besten Zeugnissen. Ihr habt auch das Beste rausgekramt und ihr habt euch auch richtig bemüht, damit das beste Zeugnis wirklich das Beste wird. Und damit kommt ihr. Ihr kommt nicht mit dem Zeugnis vom 9. Schuljahr. Ihr kommt vom letzten, da wo ihr wirklich Gas gegeben habt. Und jetzt steht ihr vor ihm. Und er guckt das Ganze an, eure Zeugnisse, euer Führungszeugnis, vielleicht noch von der anderen Firma und sagt, schiebt das vom Tisch und sagt, es tut mir leid. Mit so einem Zeugnis kannst du bei uns nicht mal die Türen öffnen. Es geht nicht. Es wird dermaßen an dein Ego gehen, du bist vielleicht Ingenieur, du bist vielleicht Meister, du bist der Mann. Und wenn er das vom Tisch wischt und sagt, nicht mal die Tür darfst du öffnen mit sowas bei uns. Das ist, was hier im Text geschieht. Hier ist ein Nikodemus, der alles erreicht hat, was er erreichen konnte. Er war sogar, laut Geschichte, nicht der Bibel, war er eins der drei reichsten Männern Jerusalems. Er hat es auf allen Ebenen am höchsten geschafft. Und er steht vor Jesus und Jesus wischt all seine Religiosität, alles Bemühen weg und sagt, Nikodemus, du musst von Gott gezeugt werden. Du musst von Neuem gezeugt werden, wenn du in das Reich Gottes eingehen wirst. Verstehen wir, warum das zu tun hat mit dem Menschenbild, mit der Erkenntnis des sündhaften Menschen, dass Jesus ihn genau auf den Kern führt und sagt, hör mal zu, Nikodemus, du bist verdorben. Du kannst nicht in das Himmelreich eingehen. Warum? Denn, Vers 6, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Nikodemus, du kennst die Schriften. Du weißt, wie Gott in 1. Mose Kapitel 6 das Zeugnis gegeben hat, dass das Trachten des Menschenherzens böse ist. Nikodemus, du weißt, dass in dem gleichen Abschnitt, wo Gott darüber spricht, dass das Trachten des menschlichen Herzens nur böse ist, dass er auch deutlich macht, dass der Mensch Fleisch ist. Also ein paar Verse davor. Was Fleisch ist, aus Fleisch kommt Fleisch, eine menschliche Natur. Das ist, was du nicht verändern kannst. Nikodemus wusste mit Sicherheit und kannte Jesaja 64, Vers 6. In manchen Bibeln 5. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Das wusste Nikodemus. Wenn wir den Römerbrief aufschlagen, im 3. Kapitel von Vers 10, so sehen wir, dass Paulus nichts anderes, Kapitel 3 von Vers 10, nichts anderes macht, wie die Stellen des Alten Testamentes zu zitieren. Und ich lese, wie geschrieben steht, er verweist darauf, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer in den Augen Gottes. Ihr Lieben, das ist nicht die Theologie des Paulus, sondern das ist die Botschaft Gottes von Anfang an der Schrift, wo es um den Menschen geht. Vers 13. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Nikodemus kannte mit Sicherheit Psalm 51, wo David gesagt hat, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Oder wie auch Hiob schon gesagt hat, der lange vor David gelebt hat, Hiob 14, Vers 4, wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen, von Fleisch kommt Fleisch, von einer Katze kommt eine Katze. Leute, das begreift jeder, auch wenn er mit der Evolutionstheorie verwüstet wurde. Ja? Eine Katze bringt Katzen, ein Hund bringt Hund. Es gibt verschiedene Variationen, aber es bleibt dabei. Und das ist, was Jesus hier deutlich macht, Nikodemus, vom Fleisch kommt Fleisch. Es kann nie etwas anderes kommen, sondern es wird das Gleiche bleiben. Also, wir sehen die Herausforderung, die herausfordernde Botschaft Gottes an Nikodemus, das sehr deutlich macht: Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, du musst von oben gezeugt werden. Und Nikodemus, du bist, warum? Du bist verloren. Du bist in deiner Sünde, bist du tot. Du kannst das nicht. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern es hat damit zu tun, was an dir geschieht. Ein sehr gutes und erklärendes Bild haben wir wieder im Propheten Hesekiel. Und damit möchte ich abschließen. Hier wird diese Botschaft zusammengefasst. Auch diesen Text kannte Nikodemus womöglich auswendig. Hesekiel Kapitel 37 von Vers 1. Hier wird der Prophet Hesekiel von Gott in ein Tal gerufen. Ich werde diesen Text nicht lesen, aber ich möchte mit euch dorthin gehen, zu diesem Text. Hier wird Hesekiel zu einem Tal gerufen. Und in diesem Tal lässt Gott Hesekiel Knochen sehen. Verstreute Knochen, also so etwas, wie, denke ich, unser einer nie gesehen hat. Nicht Knochen von Kaninchen oder Hasen oder sonst irgendwas, sondern Hühnern wollte ich sagen, Kaninchen, Hasen, ist ja fast das Gleiche. Also, sondern Knochen von Menschen, die zerstreut da liegen. Und Gott stellt Hesekiel die Frage und sagt: Hesekiel, was denkst du? Können diese Knochen leben? Wir wissen, dass bei Gott alles möglich ist. Und Gott sagt zu Hesekiel: Sprich zu diesen Gebeinen. Und wo Hesekiel anfängt, also spricht, dann werden die Knochen zusammengerückt und es entstehen Gestalten, sie werden überzogen mit Sehnen und so weiter, das wird uns beschrieben. Und dann spricht Gott das zweite Mal und es kommt Odem in diese Menschen. Das ist das Bild der Neugeburt. Das ist das Bild eines jeden Menschen, wie er gerettet wird. Genau das, wie genauso wie der stinkende Lazarus eingewickelt in seinen Kuddeln im Grab lag und herauskommen konnte, genauso wenig konnten diese tote Gebeine von selbst aufstehen. Genauso wenig kann ein Mensch etwas tun, um geboren zu werden. Bei dieser Geburt haben wir nichts damit zu tun. Es ist, was an uns geschieht. Und ihr Lieben, das ist für Nikodemus eine zertrümmernde Botschaft. Er, der religiöste Mann, steht auf einmal in der vollen Abhängigkeit Gottes. Er muss von Gott geboren werden. Und er kann nichts zu dieser Geburt beitragen, sondern sie geschieht an ihm. Das ist, was die Wiedergeburt so köstlich macht. Wenn du verstanden hast, das Dilemma, in dem du drin warst. Viele Leute, die meisten Leute, die religiösen Leute, sie regen sich darüber auf. Wenn sie über die völlige Verdorbenheit des Menschen hören, was die Schrift sagt, sie regen sich darüber auf. Nein, der Mensch ist niemals so verdorben, niemals so tot. Da ist noch so viel Leben, dass er ja sich selbst zeugen kann. Und dann, ihr Lieben, Gott macht es deutlich, wie dieses Tal der toten Gebeine, wie Lazarus, der stinkende Lazarus, der im Sarg lag, so ist ein jeder Mensch, bevor er wiedergeboren wird. Er kann nicht von sich aus. Und das ist herausfordernd. Deswegen habe ich diese Botschaft als eine herausfordernde Botschaft genommen. Das gefällt uns nicht. Es sträubt sich alles gegen. Wir wollen das in der Hand haben. Wir wollen bestimmen, ob oder nicht. Wir wollen Gott eine Schuld zuschieben, wenn wir sagen, ja, wenn das so wäre, wäre Gott ungerecht. Ja, der Mensch ist durch seine Verantwortung tot geworden. stinkend geworden. Durch seine Verantwortung, durch seinen freien Willen ist er von Gott weggegangen und bewegt sich ständig von Gott weg. Wenn Gott nicht reden würde, wie bei Hesekiel, zu den toten Gebeinen, wenn sein Geist nicht in die hineinkommen würde, würde nichts passieren. Ich möchte dich trösten, dass du Gott lobst und anbetest, dass du vor ihm niederfällst und ihm dankst, dass du nichts mit deiner Geburt zu tun haben kannst, sonst wärst du heute noch genau da, wo du immer warst, stinkend und faul und tot. Gelobt sei Gott, der auferweckt. Gelobt sei Gott, der durch Wasser und Geist reinigt, der aufräumt und neue Kraft gibt zum Leben. Gelobt sei Gott. In kurzen, stillen Gebeten, lass uns ihn loben. Die Fortsetzung folgt nächsten Sonntag.